Also Rapid Surfen ist eine eigene Sportart, die aussieht wie Surfen im Meer, aber eben auf einer stehenden Welle gemacht wird. Das heißt, das Wasser strömt von weiter oben über eine schräge Fläche, prallt auf das untere Wasser sozusagen, was tiefer liegt. Und dadurch entsteht eine Rapid, also eine Stromschnelle. Und das ist in dem Fall dann eine stehende Welle, wo das Wasser ein Stück weit, also einen Meter weit ungefähr nach oben fließt auf der Wasseroberfläche.
Bewegen, integrieren, fördern.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sonderreihe zu den Finals 2026, dem Multisport-Event in Hannover. In dieser Sonderreihe haben wir bisher immer nur mit Organisatoren und Veranstaltern gesprochen. Heute wollen wir mal den Blick auf den Veranstaltungsort und auf einen Verein legen. Und deshalb haben wir heute Heiko Heibei bei uns. Herzlich willkommen, Heiko.
Hallo, danke für die Einladung.
Ich habe ja gerade schon gesagt, wir haben in den Gesprächen mit dem Oberbürgermeister Herrn Billet Onay und eben auch dem Geschäftsführer der Finals GmbH Herrn Hagen Bostorff bereits schon gesprochen und immer wieder ist die Leinewelle gefallen. So, Sie haben regelrecht davon geschwärmt. Nimm uns mal mit und sag uns, was verbirgt sich hinter dieser Inner City Leinewelle?
Ja, das ist ein Surfspot mitten in der Stadt, den wir vor 3 Jahren realisieren konnten, nachdem wir 10 Jahre lang daran geplant haben und darum gekämpft haben auch. Das ist jetzt kein Surfen wie am Meer, also mit rollenden, sich bewegenden Wellen, wie man sie vom Strand kennt, sondern das ist eine stehende Welle. Und da kann man mitten im Herzen der Stadt halt surfen gehen. Und es hat sich zu einer Art Publikumsmagnet entwickelt. Also egal, wann wir da surfen, es sind immer Zuschauende vor Ort. Bei gutem Wetter am Samstag auch mal Hunderte, am normalen Wochentag mit Nieselregen, aber sind auch Leute da und gucken zu. Und wir haben letztes Jahr da über 2.500 Surfstunden geöffnet gehabt für unsere Vereinsmitglieder und für Gäste, die sich einbuchen können. Und ja, hatten eine Menge großen Spaß da und offensichtlich überträgt sich der Spaß auf die Umgebung.
Das freut mich zu hören. Heißt, diese Welle ist 365 Tage im Jahr geöffnet?
Nicht ganz. Wir haben so ein paar Tage, die wir im Jahr schließen müssen. Wenn wir eine Wartung machen müssen oder wenn Hochwasserwarnung ist, dann sind das so Parameter, wo wir nicht surfen können. Aber wir waren letztes Jahr, glaube ich, 320 Tage im Jahr surfen. Also Temperatur ist nicht der Faktor. Im Gegenteil, von Oktober bis April sind eigentlich die besten Monate.
Jetzt sag uns mal, was ist das Besonderste an dieser Leinewelle?
Also Rapid Surfen oder Surfen auf stehenden Wellen ist eine junge Sportart und die ist im Prinzip erfunden in München am Eisbach. Das ist so eine ikonische Flusswelle, die da entstanden ist, beziehungsweise die sich da die Menschen in der Stadt auch mal so erobert haben. Es war lange Zeit ja auch verboten, da zu surfen. Und daraus ist eigentlich eine eigene Sportart entstanden, die dann auch adaptiert wurde von künstlichen Wellen. Also man kann diese Fließbewegung ja auch durch eine Pumpe erzeugen, indem man das Wasser hochpumpt und irgendwo runterlaufen lässt und auch so eine stehende Welle erzeugen kann. Das heißt, es wurde dann auch sozusagen Surfspots in Langenfeld, in dem See mit dem Prinzip gebaut oder im Einkaufszentrum in Osnabrück und da so. Und es gab natürlich auch immer schon sehr viele andere surferaffine Menschen, die das bauen wollten. Also in Österreich ist es die Almwelle, die mal irgendwann gebaut wurde. Ich weiß jetzt nicht genau wann. Dann gab es halt so Projekte wie uns, wie die Leinewelle, die halt vor mittlerweile 14 Jahren gesagt haben, wow, wenn das in München geht, geht das doch bei uns auch. Und in Nürnberg gab es so ein Projekt, in Augsburg gibt es so ein Projekt.
Also es gibt schon viele Projekte sozusagen in
Genau.
Deutschland.
Es gibt viele Projekte und auch noch viel, viel mehr, die das gerne hätten. Aber wir waren mit der Leinewelle und mit Nürnberg zusammen die beiden ersten Wellen, die mit einem bestimmten Konzept gearbeitet haben, also mit der Firma Dreamwave, die so ein Konzept entwickelt haben, dass man die Welle auch in der Breite verstellen kann. Weil wir wollten das ganze Jahr über surfen, wir wollten nur wettkampffähige, hochqualitative, breite Welle haben, haben aber im Sommer hier in Hannover halt nur so 5 Kubikmeter im Schnitt Abfluss. Und man braucht ungefähr 1 Kubikmeter pro Sekunde abfließendes Wasser pro Meter Breite, um so eine Welle zu bauen. Und im Winter haben wir natürlich viel mehr und da konnten wir die Welle halt auf knapp 10 Meter machen und im Sommer ist sie jetzt halt eben nur auf etwas, also auf 5,75. sodass wir halt eben das ganze Jahr über surfen können. Und dieses Konzept, das ist dann auch in Nürnberg zum Tragen gekommen. Die waren dann am Ende ein bisschen schneller als wir mit der Eröffnung, weil wir uns noch vor Gericht mit den Angelvereinen ein bisschen gekabbelt haben. Aber das ist im Prinzip zwei Geschwisterprojekte und sind die beiden ersten Wellen der Welt, die mit diesem Prinzip arbeiten, dass sie die Wellenbreite quasi verändern können und dadurch halt auch bei weniger Wasser im Fluss trotzdem noch eine gut surfbare Welle generieren können.
Also ist das ein Pilotprojekt, kann man so sagen?
Ja, es ist ein Prototyp und das merken wir durchaus auch ab und zu mal. Also wir haben schon die eine oder andere kleine Kinderkrankheit entwickelt, beziehungsweise bearbeitet mit DreamWave zusammen. Und es gibt aktuell, glaube ich, 5 oder 6 Projekte, die auch so eine Welle bauen wollen. Die werden davon wahnsinnig profitieren. Und ich glaube, also jede Stadt, die sich das auf die Fahne schreibt oder das gerne hätte, also in Rosenheim ist das Projekt sehr weit fortgeschritten, in Jena gibt es ein Projekt, in Fulda, in Würzburg, Augsburg hat gerade aufgemacht diesen Sommer. Also es gibt schon, der Bedarf ist groß, Initiativen gibt es viele und wir haben aber eine ganz besondere, nicht nur wegen eben unserem Prototypencharakter, sondern auch, weil wir so unglaublich zentral mitten in der Stadt liegen. Es ist ja wirklich, also sind es 10 Minuten vom Bahnhof, ne? Wir haben Vereinsmitglieder aus Hamburg, die kommen einfach 2-mal die Woche mit dem ICE, ne? Und steigen am Bahnhof aus mit einem Brett unter dem Arm und laufen zur Leinewelle und gehen dann 2-3 Stunden surfen. Und das ist natürlich unglaublich. Leute gucken total blöd, ne? Jemand steigt aus dem ICE mit einem Board unter dem Arm. So, das ist.
Jetzt hast du gerade die Breite der Welle angesprochen. Warum ist das besonders wichtig im Surfen, auch eine breite Welle zu haben?
Also je breiter die Welle ist, desto mehr Geschwindigkeit kann man darauf generieren, ne? Also, und Geschwindigkeit bedeutet natürlich auch, kann ich höher springen und so weiter. Also es gibt so, der Eisbach hat so knapp 10 Meter, ne? Und dann gibt es halt so viele Wellen, die sich darauf geeinigt haben. Das ist so eine, zwischen 8 und 10 Meter ist so eine Breite, in der man ganz gut auch im Wettkampf fahren kann. Da kann man eigentlich alles zeigen. Klar, wenn ich jetzt 12 Meter habe, dann kann ich noch mehr Geschwindigkeit generieren, vielleicht noch höher springen, aber um so eine für eine deutsche Meisterschaft wettkampffähige Welle zu haben, sollte schon so über 8 Meter sein, dann geht das eigentlich. Und wir haben halt hier mit 9,35 Meter eine sehr gute Wettkampfwelle, wenn sie auf ganzer Breite läuft.
Zu den deutschen Meisterschaften kommen wir ja gleich noch zu den in Verbindung mit den Finals. Aber jetzt hast du gerade auch noch mal gesagt, 10 Jahre hat dieses Projekt gedauert. Nimm uns mal mit, wie es erstmal zu dieser Idee kam. Und warum das vielleicht aber auch diese 10 Jahre gebraucht hat und was waren eure größten Herausforderungen auch bezüglich, weil es ja auch mitten in der Stadt eben ist?
Ja, also die Idee kommt einem einfach, wenn man gerne surft. Ich surfe, seitdem ich Teenager bin, also eher vom Windsurfen her, habe da auch Contests gefahren, auch deutsche Meisterschaften im Windsurfen gefahren und dann natürlich irgendwann im Ausland trainiert und dann auch Wellenreiten angefangen und so. Insofern kommt man dazu und dann mein Schwager, wohnt in München mit Familie, dann besuchst du die, dann siehst du da immer den Eisbach, denkst, ach, das willst du auch mal. Dann habe ich es mal ausprobiert, hat ganz gut geklappt, dann nach einiger Zeit, nach einigen Schlägen, die ich mir da eingefangen habe, aber es kann auch ganz gut wehtun, wenn man da an die Steine kommt. Und dann denkt man natürlich, wieso geht das nicht in Hannover? Warum? Also das ist so toll, mit dem Skateboard, Brett unterm Arm, kurz von der Wohnung runtergerollt zum Eisbach, ins Wasser springen, 2 Stunden surfen nach Hause, die Welt ist eine ganz andere. Und haben wir angefangen zu suchen. Wir haben verschiedene Standorte uns auch angeguckt in Hannover. Man braucht halt immer ein Gefälle. Also ursprüngliche Idee war dann natürlich das Wollewehr oder das Wehr am Landtag oder das Wehr hinten bei den Herrhauser Gärten. Das sind 3 Wehre, wo halt eben Höhenunterschiede da sind, die wir brauchen, um die Energie zu haben. Und letztendlich ist es dann das Wehr am Landtag geworden, wo wir uns darauf fokussiert haben, weil wir dachten, das ist tatsächlich das, wo die Stadt am meisten auch von profitiert und da vielleicht am meisten Verständnis für auch kommt, wo auch nicht so viele Leute dann drumherum wohnen und der Verkehr auch, dann Anreiseverkehr auch ganz gut funktioniert. Und dann sind wir weiter runtergerutscht jetzt ja zu den Nanas, Richtung Nanas, weil am Landtag direkt, da ist ja die Bannmeile, da wollte man uns dann so nicht so direkt haben. Und dann haben wir mit DreamWave halt diese Idee entwickelt, diese 160 Meter bis zum Wehr quasi aufzustauen. Das heißt, morgens fahren wir die Anlage hoch, fahren quasi das Becken, stauen das Becken vorm Landtag auf. Das,
wie lange braucht man dafür ungefähr?
30, 40 Minuten, je nachdem wie Wasser fließt, auch manche kürzer. Und wenn das aufgestaut ist, dann fließt die Wassermenge bei uns über sozusagen unseren Wehrkörper oder unseren Surf, oder unsere Wellenkörper nennen wir die eigentlich, ne? Und dann haben wir die Möglichkeit, da die Schräge auch einzustellen, dass die Geschwindigkeit sozusagen definiert wird, über wie viel Gefälle wir haben, wie schräg wir die Anlage einstellen. Und dann hat man noch so einen Unterschied zwischen Oberwasser und Unterwasser, den man berechnen muss. Das macht der Computer bei uns halt. Dann stellt man die Anlage so ein, dass die Welle entsteht. Und dann läuft die über den ganzen Tag halt nicht mit dem aufgestauten Wasser. Ne? Das lassen wir am Abend wieder ab, sondern sie läuft dann einfach mit der Wassermenge, die im Fluss ist. Sonst wäre es ja so ein Schwallbetrieb. Das könnte man halt 3 Minuten surfen und dann müsste man wieder aufstauen. Das machen wir nicht. Ne? Wir surfen schon nur mit dem Wasser, das im Fluss ist.
Also ist es sehr nachhaltig gebaut.
Genau. Also wir verbrauchen fast keinen Strom, ein bisschen was. Wenn wir morgens da die Pumpen anwerfen, die Hydraulikpumpe braucht ein bisschen Strom und der Computer, das iPad braucht ein bisschen Strom. Aber es ist eigentlich, also das ist wie ein Kühlschrank zu Hause.
So, jetzt hast du gesagt, also die Idee hattet ihr, jetzt hat es aber 10 Jahre gedauert. Wo waren da die Herausforderungen beziehungsweise vielleicht auch Hindernisse?
Naja, es hat noch nie jemand sowas in Deutschland gebaut. Ne? Es gab gleichzeitig das Projekt zwar in Nürnberg, aber die hatten ja die gleichen Herausforderungen, weil da gibt es dann ja Gesetze, ne? Wasserverordnung und so weiter, also 1000 Fachbereiche auch, die da mit reinhängen und die alle ja eigentlich sowas noch nicht gebaut haben und dann immer die gleichen Fragen haben, wie ist das mit der Versicherung, kann man sich da verletzen, wie ist das geregelt und so weiter. Und da mussten wir natürlich auch immer dann Antworten entwickeln, das hat also einfach schon mal länger gedauert. Dann hatten wir durchaus eine schlechte Kommunikation, vielleicht auch von meiner Seite aus, weil wir natürlich so immer, für uns war es selbstverständlich, dass es eine gute Sache ist. Für die Stadt ist es gut, für die Leute ist es gut, für die jungen Leute ist es gut, fürs Wasser ist es auch gut, weil es Sauerstoff ins Wasser bringt. Und wir haben natürlich einen Angelverein in Hannover, die haben es ein bisschen anders gesehen am Anfang, weil die natürlich auch gar nicht wussten, was ist das, was passiert da. Ne? Mittlerweile sind wir, also damals haben wir uns dann vor Gericht auch gestritten, bis wir die Genehmigung hatten. Und mittlerweile sind wir mit dem Angelverein Hannover und mit dem Fischereiverband Niedersachsen eigentlich sehr gut liiert und haben festgestellt, ja, das ist eigentlich eine ökologische Aufwertung auch für den Fluss. Wir haben dahinter ein paar Maßnahmen gemacht, dass es ein bisschen noch tiefere und weniger tiefe Bereiche gibt. Wir haben halt durch diesen Sauerstoffeintrag auch andere ökologische Nischen, die da entstehen und die Vielfalt an dem Fluss eigentlich nur noch erweitern. Und ich glaube, dass das rundum mittlerweile gut gesehen wird und die nächsten Generationen werden es ein bisschen einfacher haben, also vielleicht nicht 10 Jahre brauchen. Wobei man aber trotzdem sagen muss, dass allein dieser Prozess auch Zeit braucht. Also mir hat mal ganz am Anfang ein Wasserbauingenieur gesagt, wenn ihr eine Brücke über einen Fluss bauen wollt, dann dauert das auch 7 Jahre. Ne? Einfach weil die ganzen ökologischen Prozesse, die angeschaut werden müssen, ne? Was sind die ökologischen Auswirkungen, wer hat noch Mitspracherecht, die ganzen Prozesse, Planfeststellungsverfahren und was da alles dann kommt, einfach Zeit braucht. Ne? Und,
aber hätte es auch sein können, dass man nach 5 Jahren oder nach 7 Jahren sagt, wir haben es jetzt probiert, aber dieses Projekt ist dann doch eher gescheitert oder gab es diesen Moment in keinster Weise?
Doch, den gab es bestimmt 1 Million Mal gefühlt. Ne? Aber also die Menschen, die mit mir das zusammen gemacht haben, das waren ja relativ wenige am Anfang. Und ich auch, wir sind halt relativ dickköpfig. Und die intrinsische Motivation, da auch selber surfen gehen zu können, ist auch entsprechend natürlich groß. Also klar, irgendwann hat man gedacht, so, ja, ey, lass das doch, wenn es halt keiner will. Ne? Aber ich habe immer gewusst, dass das einen großen Impact hat. Also jetzt, dass es ganz viele Menschen gibt, die surfen wollen in Hannover, weil ich auch viele gekannt habe. Ich meine, wir haben über 550 Mitglieder. Ne? Wir sind also jetzt damit schon einer der großen Vereine. Also im Landessportbund unterscheidet man kleine Vereine unter 500 und große Vereine über 500. Und über 500 Vereine sind nicht mal ein Drittel der Vereine in Niedersachsen. Es gibt natürlich 96 oder so ein paar größere, aber selbst so ein wie 78 Hockeyclub hat, glaube ich, 1500, 1200 Mitglieder oder so. Und die haben Tennis und Hockey in allen
Rugby auch.
Und Rugby auch noch, ne? Und also insofern 550 Mitglieder oder jetzt über, ne, ist ein großer Verein. Und wir haben ja letztes Jahr erst oder na, vorletztes Jahr so ein bisschen mit Jugendarbeit das angefangen und haben jetzt schon ja, über 50 Jugendliche unter 16, die bei uns surfen. Vier davon werden jetzt bei der deutschen also zur Qualifikation zur deutschen Meisterschaft fahren am nächsten Wochenende. Und also wir haben ganz viel Zuspruch aus der Jugend und das ist total schöner Sportverein geworden.
So, jetzt muss man ja sagen, also wir springen jetzt mal, die 10 Jahre sind sozusagen um, ihr habt das jetzt. Am Anfang haben nicht so viele, so habe ich das jetzt rausgehört, nicht so viele dran geglaubt. Jetzt ist, so wie du es gerade beschrieben hast, aber eine riesengroße Euphorie da. Hannover ist ja jetzt nicht bekannt dafür, dass es eine Surf-Metropole ist. Was würdest du sagen, hat Hannover eben auch durch diese Leinewelle eben bekommen und wie ist das dann auch eben mit Infrastruktur und so weiter?
Also Hannover hat eine touristische Attraktion bekommen, ganz eindeutig. Also das ist auch jetzt bei der bei dem Verfahren jetzt von Hannover Marketing ja sichtbar gewesen. Da war ich in mehreren so Meetings drin, wo es ja auch darum ging. Und die Leinewelle wurde von allen Schichten, Manager, egal wer da mit einer Runde gesessen hat, das war immer in den Top Ten. Also da sind wir auf jeden Fall angekommen, so als sichtbare Sehenswürdigkeit. Es gibt Leute, die machen Fahrradtouren zu uns. Ne, manchmal kriegen wir dann so eine E-Mail, ja, wir waren heute Morgen um 11 da, es wurde gar nicht gesurft. Wir haben extra eine Fahrradtour aus, was weiß ich, woher gemacht. Ja, wir sind natürlich nicht 24 Stunden da, ne? Das muss ja auch jemand Zeit haben, sich darum zu kümmern. Aber es ist eine Attraktion.
Wie viel Uhr abends geht es? Weil da
dürfen nur bis Sonnenuntergang.
Ja. Ne?
Und auch die also es ist ein Zusammenspiel, ne? Die gastronomische Seite da in der Altstadt hat sich ja auch total toll entwickelt, also auch durch die Umbaumaßnahmen der Stadt, das ist ja eine riesige Aufwertung gewesen und das in Kombination mit unserer Attraktion führt halt zu einer unglaublichen Belebung, da sitzen abends in der Abendsonne auf der Mauer oft hunderte von Leuten mit dem Eis und gucken uns zu und gehen dann wieder weiter, waren vorher oder hinterher essen. Und wir hatten auch jetzt ja schon fast 2000 Gäste, also Gastsurferinnen bei uns, die also nicht in den Verein eingetreten sind, sondern so einen Gastaccount sich gemacht haben. Also es ist tatsächlich ein ökonomischer auch Mehrwert für die Stadt, glaube ich. Es gibt auch jetzt einen Rapid Surf Shop, der sich in Hannover etabliert hat, also einen Surfshop, der aber jetzt auch nach ganz Deutschland speziell diese Materialien, die man zum Flusssurfen braucht, auch vertreibt. Also ich glaube, das ist ein Erfolgsprojekt für Hannover und das wird jetzt auch gesehen, also durchgängig durch in der Politik eigentlich von allen Parteien, die es so gibt. Das wird auch gesehen von den Nachbarn und der Umgebung. Also Kritikerinnen von früher sind auch auf uns zugekommen, das ist ja gar nicht so, wie wir uns gedacht haben, ist ja total schön. So, ne? Und wir haben unglaublich viel Anfragen von Schulen, von anderen Vereinen, die mit Jugendlichen arbeiten, die wir gar nicht erfüllen können mit der Infrastruktur, die wir jetzt haben. Und deswegen sind wir auch in Gesprächen mit der Stadt und der Politik, wie man denn die Umgebung neu denken kann für das, was da jetzt auch einfach passiert. Also man merkt einfach, es braucht da öffentliche Toiletten. Also jetzt nicht für uns Surfer, ne? Wir kommen im Neopren hin und im schlimmsten Fall pickeln wir einen Neoprenanzug rein beim Surfen. Das kann passieren, aber wir brauchen keine Klos. Wir kommen halt zum Sport, gehen eine Stunde surfen und wieder weg. Aber Zuschauende, die da kommen, Eltern, wir haben Jugendkurse, ne? Wenn da 12-jährige Jungs und Mädchen surfen gehen, dann ist Aufsichtspflicht der Eltern, dann stehen oben die Eltern und trinken Kaffee und natürlich wollen die irgendwo aufs Klo gehen. Also, ne, dann haben wir die Kanu-Leute, die da immer mehr werden. Also die Kanutouren in Hannover sind ja auch ein richtiger Wirtschaftszweig geworden. Ich meine, wer sich an einem Sommertag an die Leine da bei uns setzt, der wird alle 10 Minuten eine Kanu-Gruppe ankommen sehen. Die brauchen auch irgendwie ein Klo, ne? Und vielleicht wäre es auch schön, so einen Picknickplatz da noch zu haben oder noch einen Zugang zum Wasser, wo die Kinder mal irgendwie nasse Füße kriegen können, ne? Also so einen kleinen Strand oder so. Also es gibt
also schon Ideen hast du auf jeden Fall genug, würde ich sagen.
Ja, also man muss ja, aber es ist ja nicht jetzt so, dass nur ich diese Ideen habe. Das haben ja andere Leute, die sich damit beschäftigen, auch, ne? Und wenn man dann noch diese Anforderung sieht, wie viele Vereine, die mit Jugendlichen arbeiten, das gerne nutzen wollen, dann sage ich halt auch, wir brauchen mehr Platz, wir brauchen halt einen Ort, ein Lager, wir brauchen, wo wir Neoprenanzüge, Leihmaterial, wo wir Schulungsgeschichten machen können. Wir haben natürlich Lust, mit Jugendlichen zu arbeiten, aber aktuell ist es so, dass wir die Sachen dann quasi hinbringen müssen zur Welle in einem Anhänger, um halt irgendwie einen Kurs zu machen. Das ist zu aufwendig, das kannst du halt alle 2 Monate mal machen. Weil wir machen alles ehrenamtlich, ne? Also bei uns ist jeder Betreuende voll im Ehrenamt. Und das ist auch schön so. Aber wir würden uns oder wir freuen uns, dass wir jetzt auf einem guten Weg dahin sind, ein bisschen mehr Infrastruktur an den Ort zu bekommen.
Jetzt sind ja vom 23. bis 26. Juli die Finals in Hannover. Die Leinewelle, ich habe es vorhin schon angesprochen, ist ein Veranstaltungsort. Hilft euch das vielleicht auch in der Argumentation, dann eben auch infrastrukturell noch ein bisschen mehr Druck zu machen? Und glaubst du, dass bis zum 23. Juli sich da noch was ändern könnte? Oder siehst du das eher als schwierig an?
Da sind wir genau dran. Das ist tatsächlich einer von den Punkten. Wir werden da ja für die Finals eine große Infrastruktur hinstellen müssen. Also der ganze Parkplatz wird leergeräumt werden müssen, weil für Athletinnen, für den Fernsehsender, also großer Übertragungswagen wird da stehen. Es wird ja live ARD und ZDF übertragen und es wird Moderationsdinger stehen müssen. Also es wird sehr viel aufgebaut werden und ein ganz kleiner Teil davon wird vielleicht bleiben. So ein Lagercontainer oder so. Das ist so unsere Hoffnung, wo wir jetzt so gerade dran arbeiten.
Jetzt haben wir gerade schon die Finals besprochen, aber nimm uns mal nochmal mit. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass Rapid Surfen überhaupt ein Bestandteil dieser Finals ist? Und wie ist der Kontakt dann eben zur Leinewelle hergestellt worden? Und wenn du dann da gleich noch im Anschluss sagen kannst, was ist überhaupt Rapid Surfen?
Okay, viele Fragen. Fangen wir vielleicht mal mit der letzten an. Was ist Rapid Surfen? Also Rapid Surfen ist eine eigene Sportart, die aussieht wie Surfen im Meer, aber eben auf einer stehenden Welle gemacht wird. Das heißt, das Wasser strömt von weiter oben über eine schräge Fläche, prallt auf das untere Wasser sozusagen, was tiefer liegt. Und dadurch entsteht eine Rapid, also eine Stromschnelle. Und das ist in dem Fall dann eine stehende Welle, wo das Wasser ein Stück weit, also einen Meter weit ungefähr nach oben fließt auf der Wasseroberfläche. Also das Wasser strömt runter auf der Schrägen, prallt auf das Wasser und kriegt dann so eine Bewegung nach oben. Deswegen, wenn man da mit einem Surfboard draufsteht, dann kann man so mit Gleichgewicht quasi diesen Punkt finden, wo man mit der Schwerkraft nach unten fährt. Und wenn man halt eben sich ein bisschen bremst oder die Kante querstellt, das Wasser einen wieder hochschiebt. Deswegen sieht das aus wie Wellenreiten im Meer. Man kann also einen Turn fahren, ne, eine Kurve fahren, runter ins Wellental, hoch zum Wellenkamm. Und da ist dann der Bewegungsablauf sehr ähnlich, aber nicht gleich. Also gute Meersurfer werden sehr schnell gute Rapid-Surfer. Gute Rapid-Surfer tun sich etwas schwerer, schnell ein guter Meersurfer zu werden, weil im Meer das Timing der Welle, das ist einfach, das muss man 1 Million Mal geübt haben und gefühlt haben, ist anders. Also Meersurfen ist deutlich schwieriger. Wir kriegen beim Rapid Surfen auch Menschen, die ein bisschen älter sind, also Hans Nolte von Hannover Marketing, ne, bekannte Persönlichkeit in Hannover, war bei uns auf der Leinewelle und hat nach einer halben Stunde hin und her fahren können. Also jeder mit einem guten Gleichgewichtsgefühl kann bei uns surfen lernen. Also Rapid Surfen ist dementsprechend jetzt eine einfache Art, in das Surfen einzusteigen. Und da ist halt auf so einem kleineren Bereich besteht, also im Sommer bei uns auf knapp 6 Meter, im Winter auf 9 Meter, kann man so ganz grob sagen, ist es dann, viele Tricks sind dann eher dem Skaten entliehen. Also man macht dann halt nicht nur Turns wie im Meer oft, oder im Meer wird ja auch schon gesprungen viel, aber beim Rapid Surfen ist es mehr so ein 360, einen Ollie, einen Shovet. Also das sind alles typische Tricks, die man aus dem Skateboarden kennt und die dann halt eben auf dieses Rapid Surf adaptiert werden. Und das ist dann der hohe sportliche Faktor sozusagen. Und seit 2017 gibt es das aber auch dann jetzt als deutsche Meisterschaft über den Deutschen Wellenreitverband. Und das ist also Rapid Surfen. Jetzt war die Frage, wie sind wir zu den Finals gekommen? Gar nicht über uns. Also tatsächlich muss man sagen, Belit und Stefan, also Belit Unai und Stefan Krach, die sind schon Fans der ersten Stunde von der Leinewelle. Und sie haben auch, glaube ich, beide sehr früh gesehen, dass das einen guten Impact hat in der Stadt. Und die haben sich tatsächlich mit der Location beworben für die Finals. Das wird nicht ausschlaggebend gewesen sein, aber wir waren in der Bewerbung mit drin. Und,
aber davon wusstet ihr?
Nö.
Also, sie sind sozusagen einfach in die Bewerbung, haben sie das reingeschrieben, ohne vorher.
Also wir haben die Bewerbungsunterlagen zumindest nie gesehen. Also Billy hat mich irgendwann mal gefragt, so, ihr hattet ja die deutsche Meisterschaft hier zur Eröffnung, kann man das wiederholen? Da habe ich gesagt, klar, kann man das wiederholen. Und irgendwann kam dann so, wir haben jetzt den Zuschlag bekommen, geht das jetzt? Wie macht ihr das? Geht das? Macht ihr das? Wollt ihr das? Und dann haben wir gesagt, ja, haben wir noch nicht so im Verein drüber geredet, aber wir sind ja Mitglied im Deutschen Wellenreitverband. Und dann habe ich halt da das Präsidium angeschrieben. Also hier, das ist eigentlich eure Veranstaltung dann. Ne? Das ist jetzt nicht Leinewelle e.V., sondern es ist ja dann eine deutsche Meisterschaft. Und dann müsst ihr da auch den Hut jetzt aufsetzen. Und dann war so ein bisschen auch, ja, aber wie sollen wir das hier aus Köln? Und dann habe ich gesagt, okay, dann übernehme ich auch ein Amt im Deutschen Wellenreitverband und übernehme halt den Rapid-Ausschuss und dann die Verantwortung. Das heißt, ich habe jetzt quasi beide Hüte auf hier in Hannover. Vorstand im Leinewelle e.V. und Ausschussvorsitzender im Deutschen Wellenreitverband fürs Rapid Surfen und organisiere damit total viel Unterstützung vom Deutschen Wellenreitverband, vom Präsidium und von anderen Menschen und ganz viel Unterstützung aus dem Verein. Organisieren wir jetzt da die Finals, also die deutsche Meisterschaft im Rahmen der Finals.
Ich glaube, Billet und Steffen, also die wussten zumindest, dass es auf jeden Fall super Bilder geben wird. Also man muss ja schon sagen, dass das eine medienwirksame Sportart definitiv ist, oder? Was sagst du dazu?
Auf jeden Fall. Also wir haben auch lustige Gespräche gehabt mit ARD und ZDF in der Vorbereitung, weil es geht ja ganz viel darum, wer wird wann wie live geschaltet, zu welcher Sendezeit und so. Also jede Sportart soll ja live vorkommen, alle kriegen einen Stream. Und am Anfang waren wir da natürlich so, ja, Rapid Surfen, ne? Kleine Sportart und so. Und dann hatten wir so 10 Minuten Live-Übertragung. Und dann war der Vor-Ort-Termin. Und da haben die alle große Augen gemacht, ne? Es waren 100 Zuschauende, war gutes Wetter, ganz viele Surfende vor Ort. Und die eine Dame von ZDF hat gesagt so, oh, das ist ja die schönste Location hier. Voll krass. Nee, dann müssen wir den Plan noch mal ändern. Jetzt sind wir 20 Minuten live.
Also einfach mal eine Verdopplung.
Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr attraktive und medienwirksame Sportart. Wir werden auch am 6.6. haben wir unsere Vereinsmeisterschaft. Und am 7.6. kommen dann die ganzen Qualifikanten, also die Qualifikation jetzt gewinnen, zum Training nach Hannover. Mhm. Und an den beiden Tagen wird dann auch gefilmt werden, weil Herr Bosdorf gerne möchte, dass ein Snippet in den Trailer reinkommt vom Surfen. Das heißt, es sind extra zwei Profisurfende vor Ort mit Finalsbrettern gebrandet und werden dann gefilmt.
Aber das bedeutet, dieses Training war sowieso geplant, wenn es diese deutsche Meisterschaft eben gibt, dass man einmal diese Location einmal vorher kennenlernt.
Genau. Also wir müssen den Athleten, jede Welle ist anders. Ne? Also auch die künstlichen Wellen sind immer unterschiedlich. Also man muss sich darauf einfahren. Die Profis können sich schnell einfahren. Aber wir hatten schon am Anfang überlegt, dass wir das gerne einmal nutzen würden, weil wir diese Wettkampfwelle auch im Sommer noch nicht hatten. Ne? Wir haben ja eigentlich im Sommer sehr wenig Wasser. Und wir haben sozusagen für die Wettkämpfe Dann Einstellungen an den Wehren, die wir mit InnerCity zusammen umsetzen, sodass ein bisschen mehr Wasser als normalerweise im Sommer zu uns kommt, damit wir die Welle auf ganzer Breite machen können. Und die Wettkampfwelle müssen wir testen und dann auch einmal mit den Athletinnen die Freigabe bekommen, dass wir die dann auch wirklich genau so im Hochsommer fahren können.
Weißt du denn schon, wie viele Sportlerinnen und Sportler denn bei der Deutschen Meisterschaft an den Start gehen? Kannst du uns da ein bisschen was erzählen?
Ja, das haben wir aus Grund der Finals auch erstmalig eine Qualifikation vorgeschaltet, weil wir gesagt haben, dass wir als Wellenreitverband tatsächlich auch von der ersten bis zur letzten Minute an jedem Wettkampftag halt Top-Leistungen bringen müssen. Und halt eben, also es muss halt, die Bilder müssen immer stimmen, weil es alles im Fernsehen kommt, auch im Livestream. Das heißt, wir haben die besten 12 Damen da in der Open-Klasse, die besten 12 Herren in der Open-Klasse und bei den Masters, also Ü35 Damen, Herren, die jeweils die besten 6 und bei den Jugendlichen U16 auch jeweils die besten 6.
Jetzt hast du aber vorher bei den, glaube 12 waren es, hast du nicht gesagt, wie in welcher Altersklasse die...
Bei Open ist Open. Das ist halt egal. Also das ist die Leistungsklasse sozusagen, die, wo der Damen- und Herren-Meisterschaftstitel ausgefahren wird. Da könntest du auch mit 13 mitfahren.
Aber gibt es da ein Mindestalter? Also älter als 8 oder könnte ich theoretisch auch ein Überflieger sein? Mit 8 Jahren dürfte das dann da bei dieser Open-Klasse mitfahren?
Dürfte man, ist unwahrscheinlich, dass das passiert, weil so eine Regel ist, man muss ein gewisses Gewicht haben, um da surfen zu können. Man zu leicht wird man rausgespült. Das heißt, so, man sagt so 35 Kilo ist so ein gutes Anfangsgewicht für Jugendliche. Drunter macht wenig Sinn, wenn man zu leicht ist. Und man muss auch sehen, wenn es um die Leistung, also wenn es richtig um große Leistung geht sozusagen, dann geht es ja auch um wie viel Spray, also wie viel Wasser rausgeschleudert wird aus dem Wasser und wie hoch man springt und wie aggressiv man fahren kann. Und das ist natürlich mit ein bisschen Gewicht ist da auch wichtig. Also ein Jugendlicher wird nicht schaffen, so viel Spray rauszuhauen wie so ein 80-Kilo-Typ. Ne? Und das ist natürlich dann, wenn beide in der gleichen Altersklasse, Leistungsklasse starten, dann müsste der Jugendliche schon eine Menge Tricks mehr bringen, also eine Menge mehr Geschicklichkeitstricks, die der Erwachsene nicht kann.
Und das läuft dann auf Zeit? Also ich habe dann einen Zeitslot von einer Minute und dürfte dann so viele Tricks wie möglich machen?
30 Sekunden. Also wir haben tatsächlich pro Run, also es gibt immer Heats, das sind immer 4 Surfer, die gegeneinander antreten und 2 kommen in die nächste Runde weiter. Ne? Und in der letzten Runde werden dann der 1. bis 4. Platz
ausgefahren. Aber die 4 sind ja nacheinander, oder?
Genau, die sind nacheinander und die haben jeweils auch 4 Wellen. Also du hast 4x 30 Sekunden. Okay. Und nur 2 werden gezählt. Das ist so ein bisschen wie auch im Meer. Also dass nicht jede Welle kriegt eine Punktzahl, aber nur deine besten beiden Wellen werden addiert. Ne? Und das ist das dein Ergebnis.
Was wäre die höchste Punktzahl?
Die höchste Punktzahl ist 10. Und 0 halt das Niedrigste. Und in dem Bereich wird dann halt unterschieden, Commitment, technische Leistung. Es ist im Prinzip wie bei jeder Sportart, wo eine Bewertung, also ob es jetzt Eiskunstlauf ist oder Skateboarden, Tricks haben einen bestimmten Schwierigkeitsgrad. Und dann gibt es natürlich noch Ausführung, Commitment und all diese Kleinigkeiten, wo dann der Judge auch dran sieht, dass es bei dem einen halt ein bisschen höher war, die Finne war mehr aus dem Wasser, keine Ahnung, es war einfach, das Lächeln war größer, also dann, ne, man kann eine Sache sehr verbissen irgendwie schaffen, hat es dann auch geschafft, den Trick, aber man kann den locker und flockig reinpfeffern in die Welle und das wird natürlich dann auch bewertet. Also das heißt, es gibt ein großes Bewertungsrange, wir haben halt 7 Judges da sitzen und die höchste Wertung beim Judge und die niedrigste fliegt automatisch in der Software raus und aus den anderen wird der Durchschnitt gebildet. Also dass auch eine sehr, sehr faire Bewertung ist, sehr schnelle Bewertung auch. Das heißt, man fährt 30 Sekunden, hat dann noch einen Pfiff bei der 25. Sekunde, weiß dann noch 5 Sekunden, dann kann ich noch mal was probieren, was ich noch nicht konnte. Dann ist Feierabend und dann kommt die Wertung und dann weiß man auch gleich, okay, jetzt, ich habe eine 7 bekommen, der da vor mir hatte eine 8, jetzt muss ich beim nächsten Mal eigentlich, wenn der wieder eine 8 macht, müsste ich eine 9 machen, um gleich zu ziehen. Ne? Also schon sehr kompetitiv.
Aber das bedeutet, es gibt nur gerade Zahlen oder kann es dann auch sein 9,
ja, es gibt alles. Also, ne? Also es gibt keine 2-Komma-Stellen, aber gerade in dem hohen Bereich ist es dann schon eher so 7,3 gegen 7,4, ja. Also sehr knapp manchmal und die Leistungsdichte ist mittlerweile auch bei Damen und Herren da extrem hoch. Also es ist wirklich Nuancen, die man nur noch dann unterscheiden muss. Das ist schon sehr spannend geworden.
Wie können sich die Zuschauer das jetzt vorstellen? Bedeutet das, dass wie viele Schiedsrichter gibt es dann und werden dann die ganzen Bewertungen auch den Zuschauenden eben dann mitgeteilt oder gibt es dann am Ende nur die Endnote, sagen wir es mal so, Endbewertung, die dann einmal mitgeteilt wird?
Nee, das ist alles live und in Farbe zu verfolgen. Also wir haben halt LED-Screens, auf denen auch die Wertung übertragen wird, wie im Fernsehen halt auch, weil wenn man sich an Olympia erinnert, wie Surfen in Olympia übertragen wird, das ist genau so. Ne? Man sieht halt dann nicht die Judges mit ihren einzelnen Bewertungen, man sieht immer nur das kulminierte Ergebnis von den Judges, die gewertet werden. Wie gesagt, die höchste und die niedrigste Wertung fallen halt raus. Ne? Und aus dem, das wird schon alles mit, das heißt, du kannst als Zuschauer genau sehen, denn die Software sagt dir auch, der jetzt rankommt, der braucht die und die Wertung, um auf Platz 1 zu rutschen oder so. Ja. Ne? Und wir haben natürlich auch einen Moderator, der Benny, der wieder da sein wird, der in sehr humorvoller Weise das auch Menschen mit erklärt, die es noch nie was von dem Sport gehört haben. Und meine Erfahrung ist, egal ob du schon jemals das gesehen hast oder nicht, das ist einfach spannend, das ist einfach schnell. Und auch wenn du keine Ahnung hast, wie das Manöver heißt, was die Dame da gerade gesprungen hat, das ist eindrucksvoll.
Also du machst jetzt gerade Werbung für jeder Mann und jeder Frau, die natürlich da vorbeikommen kann. Man braucht da in Anführungsstrichen kein Vorwissen für. Was erhofft ihr euch von den Finals? Du hast jetzt gerade eben schon vorhin infrastrukturell das ein oder andere erwähnt. Aber sicherlich möchtet ihr ja auch die Sportart noch mehr in Fokus bekommen.
Ja, also aus der Perspektive des Deutschen Wellenreitverbands ist das eine super gute Gelegenheit mit dem Finals. Das passt perfekt in diese junge Sportart, die sich gerade extrem entwickelt. Also wird auch zusätzlich zu den Finals, wird es ja im September das allererste Mal eine Europameisterschaft geben. Das heißt, die European Surf Federation, die hat Rapid Surfen jetzt als eigene Disziplin akzeptiert. Das war vorher nicht der Fall. Das ist sozusagen der erste von 5 Schritten, um irgendwann mal olympisch zu werden, ist, dass es halt in einem national, also in einem größeren Verband als Sportart anerkannt wird. Das ist es jetzt.
Wo finden die statt?
In der Schweiz. Okay. Und dadurch, dass es halt jetzt diese europäische Meisterschaft gibt Ende September, ist dieser ganze professionalisiert sich alles ganz schnell. Also wir müssen jetzt einen deutschen Kader benennen. Ne? Also es sind jetzt schon die ersten Surferinnen, die von den Punkten so weit oben sind, dass sie auf jeden Fall in Kader gehören, sind schon benannt worden. Jetzt ist nächsten Samstag, also vom 9. und 10. Mai, ist jetzt die Qualifikation in München für die deutsche Meisterschaft. Das heißt, danach werden die restlichen Athletin in deutschen Kader benannt. Dann haben wir das erste Mal einen Rapid Surf Nationalkader.
Aber das heißt, der deutsche Meister, der bei den Finals ist, ist automatisch dann gesetzt für die Europameisterschaft?
Automatisch nicht. Sehr wahrscheinlich ja. Die Kriterienkatalog ist ein bisschen größer. Also um in Nationalkader berufen zu werden, zählen natürlich die Punkte rein, die man gemacht hat. Aber nicht nur aus diesem Jahr, sondern man guckt immer auf die letzten 3 Jahre. Dann auch natürlich auf das Aktuelle, also den Status, wie gut die Person aktuell ist. Und dann entscheidet ein Gremium im Deutschen Wellenreitverband, wer in den Kader berufen wird und wer am Ende dann auch teilnimmt. Es ist ja theoretisch möglich, dass sich kurz vor der Deutschen Meisterschaft totaler Leistungsträger verletzt, der aber im September wieder kann. Und der natürlich den Kader stärken würde. Also da gibt es verschiedene Parameter, die halt wie jeder Sportart dann dazu führen, in Kader berufen zu werden. Und erst kurz vor der eigentlichen europäischen Meisterschaft steht dann ja auch fest, ob wir 2 oder 3 Startplätze bekommen. Und dann werden aus dem Kader halt die aktuell fittesten berufen, Deutschland zu vertreten.
Und wie schätzt du die Chancen der deutschen Athletinnen und Athleten dann bei der Europameisterschaft ein? Also es gab zwar bisher noch keine, aber kann man leistungstechnisch sagen, man gehört zu den Top-Nationen oder man wird eher im Mittelfeld sein?
Nee, da gehören wir da ganz klar zu den Top-Nationen. Also das, die Sportart kommt aus München, ne? Und nach wie vor kann man das schon sehr gut daran klar sehen, dass die wirklich die besten Athletinnen immer noch aus dem Raum München kommen. Das liegt einfach daran, weil auch wenn es jetzt andere Locations gibt, die schon länger existieren, die so kommerziell sind, dann muss man ja viel Geld ausgeben, um da oft zu trainieren. In München hat man mit der Floßlände und dem Eisbach unter E2 drei kostenlose Spots. Ne? Und am Ende des Tages musst du halt einfach 1000 Stunden im Jahr trainieren, damit du auf so ein Niveau kommst. Und da sind die Münchner einfach ganz, ganz weit vorn.
Und bald kommen welche natürlich aus Hannover dazu, ne?
Wir sehen jetzt ja schon, dass wir bei der Jugend jetzt schon nach 3 Jahren die ersten haben, die sich zur Qualifikation angemeldet haben. Die werden aber natürlich auch da noch nicht so sein können wie die aus München.
Gut Ding aber, muss Weile haben.
Genau, aber national betrachtet kann man das einfach daran sehen, es gibt seit 3 Jahren so einen internationalen Wettkampf, der in den USA stattfindet, in Chelan. Da tretet immer Europa gegen die USA an, also ein EU-Team. Und da dominieren, seit es diesen Wettkampf gibt, eigentlich immer die deutschen Athletinnen und da großteils Menschen aus der Region München. Aber es gibt auch jetzt in Europa, gerade in den letzten Jahren, extrem gute Surferinnen aus Österreich. Die haben ja auch mit der Almwelle eine kostenlose Trainingslocation schon seit über 15 Jahren. Und haben ja auch noch andere kommerzielle Wellen, die The River Wave, auch so eine fast vereinsbetriebene Welle. Das heißt, wir haben sehr, sehr gute Athletin aus Österreich und der Schweiz. Schweiz ist auch ein Flusswellen, natürliche Flusswellen, ganz viele in Thun, eine viel befahrene Welle, natürliche. Also da sind schon auch gute Athletinnen oder Prag, die auch so eine Flusswelle haben, gebaut haben, so wie wir jetzt. Kommen auch ein paar aus der Tschechoslowakei oder Tschechei, die wirklich gut geworden sind in den letzten Jahren. Also es wird eng, es wird jetzt nicht selbstverständlich sein, dass die Europameisterschaft von Deutschen gewonnen wird, aber die Chancen sind doch sehr gut.
Also ich nehme jetzt auf jeden Fall mit, dass die Welle nach oben sozusagen zeigt, was jetzt gerade Mitglieder angeht und was natürlich auch diesen Rapid-Sport eben angeht. Also da sieht man immer mehr Interesse. Heiko, habe ich noch irgendwas vergessen, wenn wir jetzt hier über die Finals und euren Standort sprechen, was du gerne noch loswerden möchtest?
Ach, wir haben eigentlich viel gesagt. Also, aber ich würde immer sagen, wer Interesse hat, kommt vorbei, informiert sich im Internet. Wir haben ab und zu mal so Schnuppertage. Man kann bei der Uni, bei der Sportuni, kann man Unisportkurse buchen. Also dann gibt es auch so richtig Surfkurse, die man über längeren Zeitraum buchen kann. Traut's euch. Das ist also für mich ist es tatsächlich jedes Mal, wenn ich surfen gehe, wie Urlaub. Und ich habe das ja ganz oft, dass ich dann mich 2 Wochen vorher entscheide, wann ich surfen gehe, weil ich ein Betreuer bin. Also wir haben ja bei uns die Menschen, die Welle betreuen, die müssen sich ja früher festlegen, ne? Und ganz oft ist es dann so, oh, heute Mittag muss ich um 14 Uhr dahin und die Welle betreuen. Ich habe gar keine Zeit und die E-Mail-Postfach quillt über und bin total gestresst und dann fahre ich dahin. Und werde das erste Mal von der Welle durchgespült. Und ich vermute, es liegt daran, dass ich mein Leben lang sonst nur im Urlaub von den Wellen am Strand durchgespült worden bin. Irgendwas muss damit zu tun haben. Ich werde durchgespült, ich bin danach komplett entspannt, ich bin im Urlaubsmodus. Es ist für mich ein kleiner Urlaub. Und ich fahre glücklich nach Hause und kann doppelt so gut wieder am Computer weiterarbeiten. Also Mittagspause an der Leinewelle. Best thing ever.
Dann kann ich nur sagen, also wer jetzt Urlaub braucht, der kann auf jeden Fall zu Heiko zur Leinewelle gehen. mir bleibt nur übrig, mich von dir zu verabschieden und natürlich mich bei dir zu bedanken für die tollen Einblicke. Ich glaube, du hast jetzt den Zuhörern und Zuhörenden auf jeden Fall Rapid Surfen näher gebracht. Ich freue mich schon auf den 23. bis 26. Juli, wenn dann eben auch die deutschen Meisterschaften im Rapid Surfen bei euch stattfinden. Vielen lieben Dank, Heiko.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Und jetzt kommt das, was ihr aus jeder Podcast- oder Vodcast-Folge kennt. Lasst gerne ein Like oder auch ein Follow da. Und dann freut euch auf jeden Fall nächstes Mal wieder in der Sonderreihe zu den Finals 2026, wenn es nicht nur um Organisatoren oder eben auch Veranstalter geht, sondern um Vereine, aber auch Sportlerinnen und Sportler. Vielen Dank.